Guten Morgen. Freue mich, dass ich mal wieder hier in Bonn sein darf. Es ist schon eine ganze Zeit her, dass ich das letzte Mal da war. Wir sind gerne hier. Es ist auch nicht ganz so weit von uns. Ich wohne im Westerwald in Altenkirchen, von daher eine überschaubare Entfernung. Wir leben ja in aufregenden Zeiten im Moment. Vieles ist unsicher geworden in unserer Welt und viele Menschen haben Angst. Es ist jetzt das dritte Weihnachtsfest, das vor uns steht in der Corona-Zeit. Niemand von uns hätte erwartet, dass wir das 3 Jahre mit uns tragen und es uns 3 Jahre beschäftigen wird. Viele Menschen machen sich momentan sehr große Sorgen. Entschuldigung, war eins zu schnell. Viele Menschen machen sich momentan sehr große Sorgen. Auf vieles, was uns so gerade passiert, waren wir nicht so gut vorbereitet. Auch unsere Gemeinden nicht. Ja, dass uns die Corona-Zeit eben so stark mitnimmt. Ich bin in einigen Gemeinden gewesen in den letzten Monaten. Die waren deutlich dezimiert durch Corona. Vieles, was uns in dieser Welt begegnet, ist etwas, worauf wir nicht vorbereitet sind. Dass wir beispielsweise in Europa in diesem Jahr einen Krieg bekommen, hätte niemand von uns erwartet. Ich habe viele Leute getroffen, die gesagt haben, also dass das nochmal so nahe an uns rankommt, das ist ja keine Flugstunde bis dahin, das hätte niemand erwartet. Und viele kommen total aus dem Konzept, wenn sie darüber nachdenken, was das vielleicht noch alles bedeuten könnte, Ukraine-Krieg. Einige von den Menschen, die so alt sind wie ich, erleben zum ersten Mal in ihrem Leben deutliche wirtschaftliche Einschränkungen. Es gab natürlich schon in der Vergangenheit wirtschaftliche Krisen. Ja, ich bin Jahrgang 1959, also nur mal zur Einordnung. Ich kann mich zum Beispiel an eine Ölkrise erinnern, 1973, 74. Da haben wir mal einige Sonntage gehabt, wo wir nicht Auto fahren durften. Aber weiter hat uns das nicht betroffen, zumindest hier in Deutschland nicht. Ich habe davon nicht mehr gespürt. Ich kann mich erinnern, dass wir 2008 eine Bankenkrise in Europa hatten. Und ich weiß von einigen Leuten, die hatten Angst um ihr Erspartes. Wir hatten kein Erspartes, deshalb hat uns das nicht so beunruhigt. Ja. Aber die meisten, die auch damals Angst hatten, sind doch ganz gut durch die Krise gekommen. Jetzt aber haben wir eine Krise, die vielleicht zum ersten Mal dazu führen könnte, dass Menschen meiner Generation sagen müssen, ja, tatsächlich, es betrifft uns. Es wird alles teurer. Wir haben diese Woche Öl geliefert bekommen. Ja, wir haben den Tank nur halb voll gemacht, hat schon 5.000 Euro gekostet. Und wenn man einkaufen geht, merkt man es, es wird schwieriger. Es könnte zum ersten Mal, zumindest in meiner Lebenszeit, sein, dass wir einen deutlichen Schwund des Wohlstandes erleben. Und das macht Menschen Angst. Ja, es beunruhigt sie. Es gibt eine Versicherungsgesellschaft, die untersucht jedes Jahr, seit über 30 Jahren, wovor die Menschen in Deutschland Angst haben. Und das ist sehr interessant, das ist die R&V-Versicherungsgesellschaft. Und man kann das nachlesen, über 30 Jahre, wovor die Deutschen Angst hatten. Das ist das Ergebnis, die 7 großen Ängste oder größten Ängste der Deutschen im Jahre 2020. Ich weiß nicht, ob man das überall lesen kann, da steht auf Platz 1, gefährlichere Welt durch Donald Trumps Politik. Davor hatten vor 2 Jahren die meisten Leute in Deutschland Angst. Ja? 53% der Deutschen hatten Angst vor der Politik von Donald Trump. Die gleiche Umfrage aus diesem Jahr 2022, da steht auf Platz 1 steigende Lebenshaltungskosten mit 67%. Also die meisten Deutschen haben Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Dann Wohnen wird in Deutschland unbezahlbar, ist auf Platz 2, schlechtere Wirtschaftslage auf Platz 3. Also die Menschen haben Angst vor dem, was sie auch gerade in den Nachrichten sehen. Das ist relativ deutlich. Ja, es hat immer mit dem zu tun, was uns gerade so an Nachrichten erreicht und was so durch die Kanäle auch in den sozialen Medien schwappt. Das zum Beispiel ist die Angst der Deutschen vor Naturkatastrophen. Da kann man das sehen vom Jahr 2003 an bis zum Jahr 2021. Im Jahr 2021 wurde die Umfrage zweimal gemacht. Einmal im April und einmal im Juli. Und das Ergebnis im April war, 41% hatten Angst vor Umweltkatastrophen. Und im Juli hatten plötzlich 69% der Menschen Angst vor Umweltkatastrophen. Warum? Weil es das Hochwasser gab. Ja. Wir sind also immer ganz stark auf das fixiert, was uns gerade begegnet. Und das macht uns Angst. Und die steigenden Lebenshaltungskosten, ja, waren immer schon mal ein Thema. Das war schon 2008 ein Thema, 2012 ein Thema, 2015, 2016 war die Flüchtlingskrise ein Thema und da gab es einige große Anschläge, da hatten die Deutschen Angst vor Terrorismus. Ja, und jetzt haben sie eben wieder Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Also das, was uns gerade so begegnet, das macht den Menschen Angst. Und natürlich sind wir als Christen da auch nicht ganz raus. Ja, es gibt Ängste, die betreffen uns auch. Und wenn man sieht, was alles kostet, dann kann man schon Angst bekommen und kann sich überlegen, können wir uns das morgen noch leisten, was wir uns gestern geleistet haben. Deshalb ist die Frage nach der Zukunft nicht ganz unberechtigt. Und deshalb, weil das eben auch viele unserer Gemeinden bewegt, habe ich heute Morgen dieses Thema gewählt mit der Angst vor der Zukunft. Viele Menschen machen sich große Sorgen, aber Jesus sagt, habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Das steht in Markus 6, Vers 34, also ein Text aus der sogenannten Bergpredigt. Ja, es ist der letzte Abschnitt oder der letzte Vers in dieser sogenannten Bergpredigt, steht hinter den Seligpreisungen und bildet den Schluss einer Jüngerbelehrung. Also wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und den Jüngern etwas mitgibt, was sie unbedingt beachten sollen in ihrem Leben. Und dieser Text steht in einem Zusammenhang und ich möchte ein paar Verse davor auch noch lesen, damit wir ihn in den richtigen Zusammenhang stellen können. Beginnt in Vers 19. Ich lese aber nicht alle Verse bis Vers 34. Jesus spricht, häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie verlieren schnell ihren Wert oder sie werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und für das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Vers 31. Hört auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, was ihr alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Habt also keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Jesus stellt in diesem Abschnitt seinen Jüngern zwei Lebenskonzepte vor, wie man sein Leben gestalten kann. Und diese Konzepte gab es schon vor 2000 Jahren. Ja, die gab es auch schon vor 4000 Jahren. Das hat sich nicht geändert. Es gibt sie heute noch ganz genauso. Das Konzept, das die meisten Menschen verfolgen, wenn es um Sorgen geht, heißt, ich muss mir Sicherheiten schaffen. Ich brauche materielle Sicherheit. Oder um es mit den Worten Jesu zu sagen, das Konzept gegen Sorgen bei den meisten Menschen heißt Schätze sammeln. Ja, ich brauche materielle Sicherheit, damit ich keine Angst haben muss. Und Jesus sagt, dieses Konzept ist kein gutes Konzept. Häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an, sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren. Jesus beschreibt es mit ziemlich plastischen Worten, was die Menschen von jeher bewegt hat und wie sie versucht haben, etwas darzustellen in dieser Welt und Sicherheiten zu haben. Damals waren es vor allen Dingen zwei Dinge, um die man sich sehr stark bemüht hat. Das erste können wir vielleicht nicht so nachvollziehen, aber das zweite schon. Das erste war, man hat sich nach kostbaren Kleidern ausgestreckt und gesehnt und dafür viel investiert, weil auch schon damals das Motto galt, Kleider machen Leute. Und wenn man wertvolle Kleider hatte, dann stellte man was dar in dieser Welt und deshalb haben viele Menschen sich darum gekümmert. Und das Zweite, und das hat sich mit Sicherheit bis heute nicht geändert, wonach die Menschen gestrebt haben, war Geld und Besitz. Ja, Gold, Edelsteine, alles, was man sich so vorstellt, was einen Schatz ausmachen könnte. Und dafür haben wir dann sicherlich mehr Verständnis als für die Kleider. Und ich glaube, wir können uns alle nicht ganz davon freisprechen, dass wir so denken. Ja, dass wir uns überlegen, haben wir genug, um über die Krise hinwegzukommen? Reicht das, was wir gespart haben, wirklich aus, dass wir über die Krise hinwegkommen? Wir alle haben Wünsche, die wir gerne erfüllt sehen und sammeln das eine oder das andere. Und häufig sind diese Wünsche, wenn sie denn erfüllt werden, ja, so, dass wir uns am Ende sagen, naja, so toll, wie wir uns das vorgestellt hatten, war das dann doch nicht. Und manchmal nehmen diese Wünsche uns total gefangen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch da an Dinge erinnern könnt. Ich kann mich an viele Dinge erinnern in meinem Leben, wo ich mich auf etwas gefreut habe, mir etwas gewünscht habe und mit diesem Wunsch ganz viel Tolles verbunden habe. Wenn ich das hätte, wie toll wäre das? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich Ende der 70er Jahre mir einen Fotoapparat kaufte, der für damalige Verhältnisse extrem viel Geld gekostet hat. Mein Vater ist damals fast vom Glauben abgefallen, als ich ihm gesagt habe, wie viel Geld ich für diesen Fotoapparat investiert habe. Und ich habe gedacht, wenn du den hast, dann hast du ausgesorgt bis an dein Lebensende. Das ist so ein guter Fotoapparat, da wirst du keine Wünsche mehr haben. Ja. Der steht zwar noch bei mir in der Vitrine, aber ich kann heute nur mild lächeln über diese Einstellung, weil es natürlich inzwischen so viel Besseres und Tolleres gibt als das, was ich damals so großartig und toll fand. In vielen Bereichen unseres Lebens stellen wir fest, dass Dinge, auf die wir gehofft haben, auf die wir wirklich Hoffnungen gesetzt haben, uns enttäuschen und dass eigentlich andere Werte zählen. Ja. Den Menschen in der Ukraine, für die sind im Moment ganz andere Dinge wichtig. In Rade vom Wald, wo mein Büro ist, wo die Zentrale der Evangelischen Gesellschaft ist, haben wir ein Ehepaar aus der Ukraine mit kleinen Kindern. Und wenn ich mit denen rede, das fällt ein bisschen schwer, weil ich kein Russisch kann, Ukrainisch sowieso nicht, ein bisschen mit Englisch funktioniert das. Aber wenn ich mit denen spreche, dann stelle ich fest, die haben im Moment ganz andere Werte, als wir sie haben. Ja, weil gerade so eine Kriegssituation die komplette Wertesituation auf den Kopf stellt. Und da zählt nicht Geld, sondern da zählen einfach andere Dinge. Und jeder, der schon mal seine Hoffnung auf irgend so etwas Unsicheres gesetzt hat und enttäuscht worden ist, weiß, was Jesus hier meint. Wenn er sagt, sammelt euch in der Welt keine Schätze, häuft keine Reichtümer an. Ich hatte vor Jahren mal eine Israel-Reise zu leiten, zusammen mit einem Kollegen. Und wir hatten bei dieser Reise einen sehr interessanten jungen Mann dabei, der war so Anfang 30. Und wir stellten fest im Gespräch, dass der extrem wohlhabend war. Und wir haben uns dann intensiver mit ihm unterhalten, weil das für uns eben interessant war, mal zu hören, wie ist er an sein Geld gekommen. Und er hat dann erzählt, dass er ja ein kleines Erbe gemacht hat, das war so Anfang der 2000er Jahre, ein Erbe gemacht hat und dann hat er sein Geld investiert in Aktien der New Economy und hat innerhalb kürzester Zeit das Geld, ich weiß nicht, verfünffacht, verzehnfacht, also auf jeden Fall einen unwahrscheinlichen Gewinn gemacht. Und für einen jungen Mann, so um die 30, der sicherlich ein siebenstelliges Konto hat, fand ich das schon sehr ungewöhnlich. Es dauerte nicht lange. 2-3 Jahre später bekamen wir einen Brief von diesem jungen Mann, der total verzweifelt war. Und es stellte sich heraus, dass das ganze Geld, was er investiert hat, weg war. Er hat also praktisch in eine Blase investiert. Und er war jetzt aus unserem Verständnis noch kein armer Mann. Also er hatte immer noch eine Menge. Aber er war total verzweifelt, weil er erkannt hat, ich werde nie wieder so reich sein, wie ich einmal war. Und das hat ihn total fertig gemacht. Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze in dieser Welt. Denn was eure Schätze sind, das nimmt euch auch letztlich in Beschlag. Und wenn es materielle Dinge sind, dann nehmen uns diese Dinge in Beschlag. Jesus nimmt das Bild von den zwei Herren. Niemand kann zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht mehr kümmern können. Man kann nicht seine ganze Energie da reinsetzen, Geld zu machen, reich zu werden und auf der anderen Seite Gott dienen. Das will er damit sagen. Und wer das versucht, der wird relativ schnell feststellen, das Leben wird zur Last. Ihr sollt euch keine Schätze sammeln in dieser Welt, denn wenn man das macht, dann wird das Leben leicht zur Last. Ich stelle fest, wenn ich solchen Menschen begegne, dass die häufig Probleme haben, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wir hatten eine Bekannte, die auch ein bisschen Geld zur Seite gelegt hat und in Aktien investiert hat. Und als sie damit angefangen hat, lief bei denen immer der Fernseher, ich glaube NTV, wo unten die Aktienkurse laufen. Ob sie gebügelt hat oder sonst irgendwas gemacht hat, da lief immer der Fernseher mit den Aktienkursen. Ja, das war ein schönes Beispiel für mich, wie das Menschen in Beschlag nehmen kann. Man kann nur noch an diese Dinge denken. Ich kenne Leute, die bekommen jeden Tag mindestens 2 oder 3 E-Mails, wie sich das mit ihrem Geld verhält. Ja, ob da jetzt 0,5% runtergeht oder raufgeht. Und ich merke, wie sehr sie das beschäftigt. Das ist also eine schöne Illustration dafür. Wer das so hochhängt, der wird schnell merken, das Leben wird zur Last. Jesus nimmt ein Bild, um zu zeigen, dass diese Art des Lebens nicht von Gott gewollt ist. Und er nimmt das Bild von den Vögeln. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch doch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel versorgt sie trotzdem. Meint ihr nicht, dass er sich noch mehr um euch kümmert? Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus die gleiche Geschichte. Da steht sie allerdings im Zusammenhang mit der Geschichte vom reichen Kornbauern, der sich auch sehr viele Sorgen gemacht hat. Ja, was muss ich alles haben, damit ich sicher in die Zukunft gehen kann? Vögel galten in der damaligen Kultur als wertlos. Ornithologen gab es, glaube ich, damals noch nicht. Ja, und die Juden haben zu Vögeln ein sehr gebrochenes Verhältnis. Vögeln waren den meisten Leuten egal oder man betrachtete sie als Schädlinge, weil die eben das wegfraßen, was man selber gerne gehabt hätte für die Ernte. Sie waren völlig unbedeutend, diese Tiere. Und Jesus sagt, wenn Gott sich um diese unbedeutenden Wesen für euch so unbedeutenden Wesen derart kümmert, sollte er das nicht viel mehr mit euch tun, die ihr seine geliebten Kinder seid? Man darf diesen Text nicht missverstehen. Das ist keine Ermutigung zur Faulheit. Ja? Jesus sagt nicht, lasst mal alles laufen, wie es läuft. Das kommt schon von selber. Das sagt er nicht. Dafür sind auch die Vögel kein gutes Beispiel. Vögel sind alles andere als faul. Ja, Vögel sind sehr geschäftig. Und sie machen das, was sie machen können. Also sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt. Aber sie sind eben nicht so, dass sie über den heutigen Tag hinausdenken und sich fragen, ja, was wird denn sein, wenn der Winter härter wird? Habe ich dann genügend Körner gesammelt? Ja, was wird denn sein, wenn irgendetwas passiert, wenn mein Spatzenmann vom Baum fällt oder so, wer wird sich dann um die Kleinen kümmern? Solche Fragen stellen die Vögel nicht. Und in dem Sinne sind sie ein Vorbild für uns. Nicht als Bild für Faulheit, sondern als Bild für Sorglosigkeit, weil Gott sich um sie kümmert. Es gibt ja auch in der Bibel einen deutlichen Unterschied zwischen Planen, vernünftigem Planen und Sorgen. Ja, es ist sicherlich vernünftig, über sein Leben nachzudenken und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dagegen hat die Bibel nichts. Wenn sie uns beispielsweise so ein Vorbild gibt von dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat, dann hat er ja auch über die Zukunft nachgedacht. Das ist vernünftig. Aber dieser Bibelvers soll uns sagen, dass wir nicht über die Maßen hinaus planen können, weil Dinge nicht in unserer Hand sind. Und wir sollen uns nicht von Sorgen auffressen lassen. Dieser Bibelvers ist kein Bibelwort gegen Rentenversicherung. Habe ich schon mal gehört von jemandem, der hat gesagt, weil das vor den Vögeln in der Bibel steht, sollten wir als Christen keine Rentenversicherung haben. Das glaube ich nicht, dass Jesus das sagen will. Aber er ist ein Bild dafür, dass wir uns über das hinaus, was in unserer Hand steht, was zu tun wäre, keine Sorgen machen müssen, weil wir das Gott anheimstellen dürfen. Weil uns Sorgen doch nur blockieren. Ich habe den Eindruck, dass irgendwo in den sozialen Medien sich rumgesprochen hat, dass ich inzwischen Jahrgang 59, also 63 Jahre alt bin, und dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich in Rente gehe. Ich kriege jetzt ständig solche Postings auf Facebook, da steht dann drin, reicht es aus, mit 250.000 Euro in Rente zu gehen? Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Also ich kenne ganz wenige, glaube ich, nur, die so viel Geld haben, wenn ich überhaupt jemanden kenne. Aber das scheint zumindest Menschen in meiner Altersklasse eine echte Sorge zu sein. Reicht es aus, mit 250.000 Euro in Rente zu gehen? Ja, was natürlich völliger Quatsch ist. Jesus sagt, durch Sorgen lässt sich überhaupt kein Problem lösen. Durch Sorgen kann man noch nicht mal sein Leben um eine Minute verlängern. Ja, und das Beispiel nimmt er ja. Ihr könnt nicht mal eine Stunde eurem Leben hinzufügen, wenn ihr euch mehr sorgt. Und was tun Menschen nicht alles, um ihr Leben zu verlängern? Das geht aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Wenn Gott sagt, hier ist die Grenze, dann nützt es nichts, wenn wir uns noch so viele Sorgen machen. Ich hatte in den letzten Jahren viele Krankenhausaufenthalte. Und Krankenhaus ist ja so eine besondere Situation. Ja, da kommt man ja mit Leuten in ein Zimmer, zumindest wenn man nicht ein Einzelzimmer hat, und das habe ich nicht, kommt man mit Leuten in ein Zimmer, denen würde man normalerweise nie begegnen im normalen Alltag. Ja, und erst recht nicht tagelang mit denen verbringen. Also man lernt Leute kennen, die hätte man nie kennengelernt. Ja, ein LKW-Fahrer aus Russland beispielsweise, mit dem ich da mal so eine Woche auf dem Zimmer war, der alkoholabhängig war, hätte ich wahrscheinlich im normalen Leben nie eine Chance gehabt, einem solchen Menschen zu begegnen. Ja. Als ich im September im Krankenhaus lag, war ich mit jemandem zusammen, der eine Riesenfirma gegründet hat, und der mir sagt, er hätte, ich glaube, 7 Autos und noch solche Sachen. Also solchen Leuten begegnet man im normalen Leben nicht. Und wenn man dann länger die Chance hat, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, stellt man fest, meine Güte, die haben Probleme, die hast du alle nicht. Ein Glück. Ja. Und man merkt, was die beunruhigt, die beunruhigt zum Beispiel, dass sie das nicht mehr schaffen, all das noch zu regeln, was sie so gerne regeln wollen. Ja, was ist es ein Unterschied, wenn man sagt, ich liege hier, mir geht es auch nicht besonders gut, aber ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Das ist doch ein Vorteil, der ist doch durch nichts aufzuwiegen. Jesus nimmt noch ein zweites Beispiel. Ach, das war das von den Vögeln. Ich vergesse immer, hier weiter zu drücken. Das Beispiel von den Lilien. Ich bin jetzt botanisch völlig unbeleuchtet, aber meine Frau hat mir gesagt, das sei eine Lilie, was ihr jetzt gleich seht. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um die Kleidung. Seht die Lilien auf dem Feld an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich nicht um ihre Kleidung, aber selbst der König Salomo war nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Na, war ich zu schnell. Das soll eine Lilie sein, sagt meine Frau. Wenn das nicht stimmt, müsst ihr euch bei ihr beschweren. Ja, die sehen fantastisch aus, diese Blumen. Und das ist für uns ein eindrückliches Bild, dass Gott die so großartig gemacht hat. Aber für die Juden ist dieses Bild noch eindrücklicher als für uns. Warum? Weil die Juden nicht so wie wir beispielsweise Blumenbeete anlegen. Zumindest die Juden zur neutestamentlichen Zeit machten das nicht. Ja, die stellten auch keine Blumensträuße auf den Tisch, so wie wir das tun. Sondern diese Blumen galten im Judentum als Unkraut, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Ja, das stört eigentlich die Ernte der Nutzpflanzen. Ja, das kann man auch nicht mal essen. Und deshalb sammelt man das raus aus dem, was auf der Wiese wächst. Und was macht man damit? Man verbrennt es. So unwichtig sind Blumen für Juden in der damaligen Zeit. Brennmaterial. Und Jesus sagt, diese Blumen, die auf der Wiese wachsen, sind so toll, dass selbst der König, der für euch als der prächtigste König Israels gilt, nämlich Salomo, nicht so toll angezogen war wie diese Blumen. Und wenn Gott das schafft, die so wunderbar zu bekleiden, wie viel mehr wird er es schaffen, sich um euch zu kümmern, die ihr seine Kinder seid? Wie viel mehr wird er sich für euch interessieren, wenn er sich für diese Blumen, die ihr für Unkraut haltet, so interessiert. Ich finde das sehr, sehr eindrücklich, dass Gott tatsächlich im Kleinen so luxuriös diese Welt ausstattet. Und das soll ein Bild, ein Hinweis sein für uns und uns ermutigen, dass Gott natürlich sich um uns kümmert. Denn wir sind seine geliebten Wesen. Etwas, was wir brauchen, ist dieses Verständnis, dass Gott sich, wenn er sich um dieses Kleine so müht, sich doch viel mehr noch um uns bemüht. Und das macht uns Mut und hilft uns gerade in der Krise. Corona hat nicht das letzte Wort. Ja, Corona wird nicht darüber entscheiden, ob unsere Gemeinden nach vorne gehen, sondern Gott hat das letzte Wort. Schwierige Situationen wirtschaftlicher Art. Wir sind beispielsweise gerade in Rade vom Wald dabei, einen Bau zu planen, den wir planen müssen, weil es sonst bei uns aus den Nähten platzt und der Sanierungsstau nicht mehr zu überwinden ist. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit am Nachdenken, wo man natürlich über solche Sachen nur schwierig nachdenken kann, weil alles so teuer geworden ist. Aber auch da weiß ich, Gott hat ein Konzept. Und wir können uns auf Gott verlassen. Das Konzept, das Gott uns vorstellt gegen Sorgen, heißt nicht Schätze sammeln. Heißt nicht möglichst viel Vermögen auf die Seite legen, dann sind wir sicher, wenn es eng kommt. Sondern das Konzept, das Gott uns gibt, heißt ihm und seiner Sache den ersten Platz in unserem Leben geben. Ihn an die erste Stelle setzen. Und da kommt ein Vers, den kennt ihr alle, aber wahrscheinlich in einer anderen Übersetzung. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Ich finde, der ist sehr, sehr gut übersetzt, aber da der so bekannt ist, haben natürlich alle Leute die Luther-Übersetzung im Kopf. In der Luther-Übersetzung heißt dieser Vers: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Das ist genau das. Das Wort trachten, das da im griechischen Neuen Testament steht, heißt eigentlich suchen. Ja, das ist ein Wort für suchen. Und das bezeichnet ein Suchen, wo man mit jeder Faser seiner Existenz dran beteiligt ist. Man kann ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise suchen. Ja, ich suche zum Beispiel häufig etwas zu Hause. Das ist mein Autoschlüssel. Und ich bin fürs Suchen zuständig, meine Frau fürs Finden. Und suchen kann man mit unterschiedlicher Intensität. Ja, ich kann zum Beispiel ins Wohnzimmer gehen, die Tür aufmachen und sagen, ich sehe ihn nicht. Das ist auch suchen. Aber wenn ich sonntags morgens irgendwo hin muss zum Gottesdienst und predigen soll, ich kann meinen Autoschlüssel nicht finden, dann könnt ihr erleben, was wirklich suchen bedeutet. Ja, weil ich weiß, ich brauche das Ding unbedingt, sonst kann ich nicht fahren. Und dann wird jede Schublade aufgemacht, wo der sein könnte. Jede Jacke wird nachgefühlt, ob die vielleicht da drin sein könnte. Meine Frau steht mir dann mit hilfreichen Ratschlägen zur Seite und sagt, wenn man den immer an die gleiche Stelle tut, dann kann man den auch finden. Ja. Das hilft natürlich in der Situation auch nicht. Aber das ist Suchen. Da ist man wirklich ganz intensiv dran beteiligt. Und das Wort steht hier im Neuen Testament. Sucht nach dem Reich Gottes. Das heißt, richtet alle eure Gedanken, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Gott und auf sein Reich, auf seine Werte. Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr euch nicht vor Sorgen um morgen zergrübeln. Wenn das Reich Gottes in euren Gedanken eine entscheidende Rolle spielt, dann habt ihr einen Wertekanon, der in der Lage ist, alles andere, was in dieser Welt passiert, den richtigen Stellenwert zuzuweisen. Ja, es gibt ja viele gute Dinge, für die man sich interessieren kann, die müssen halt nur am richtigen Platz im Leben sein. Und wenn Gott an erster Stelle ist, wenn er den ersten Platz hat, dann können eben diese anderen Dinge die richtigen Plätze einnehmen. Dann sind die Prioritäten richtig gesetzt. Und das ist eine Frage, die wir uns natürlich immer wieder stellen müssen. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Was sind die Prioritäten, die wir setzen? Ist es etwas Materielles? Ist es unser Lebensstandard? Ja, ist es vielleicht irgendein Mensch, den wir für so wichtig halten, dass sich alles in unserem Leben nur um diesen Menschen dreht? Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, sagt Gott. Wer diesem Konzept folgt, für den gilt dann tatsächlich das, was Jesus gesagt hat, was ich eben schon einmal projiziert habe. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Das ist eigentlich das Geheimnis von christlicher Lebensqualität. Wenn Gott den ersten Platz in unserem Leben hat, dann müssen wir keine Angst vor der Zukunft haben, weil dieser Gott nämlich auch die Zukunft in seiner Hand hat. Der weiß ja, was kommt. Wir wissen das nicht. Wir können die Last der Zukunft überhaupt nicht tragen. Viele Menschen denken, das hilft ihnen, wenn sie sich Gedanken machen, was in 5 Jahren sein wird und in 10 Jahren sein wird. Aber das hilft uns nicht, weil wir diese Last überhaupt nicht tragen können. Ja, viele haben im Moment Angst vor sozialem Abstieg. Aber es hilft nichts, wenn wir uns den Kopf zergrübeln, was da alles kommen könnte. Wir haben in vielen Bereichen gar keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Wenn der Wohlstand einbricht, ja, was macht es besser, wenn ich jetzt mir vor Sorgen den Kopf zergrüble? Wie belastbar ist ein Mensch mit Sorgen über den heutigen Tag hinaus. Ich würde sagen, wir haben diese Belastungsfähigkeit nicht, uns Sorgen zu machen über übermorgen und nächstes Jahr und in 10 Jahren. Das können wir überhaupt nicht leisten. Ein guter Freund hat mir vor einiger Zeit da eine Illustration gegeben. Der ist Ingenieur, dieser Freund, und arbeitete als technischer Aufsichtsbeamter bei der Berufsgenossenschaft, die dafür zuständig ist, dass diese Krane heißt es, glaube ich, bei diesen Fahrzeugen, dass diese Krane eben sicher sind. Und das ist jetzt ein Autokran, also ich finde es immer faszinierend, wenn ich so ein Fahrzeug irgendwo sehe. Die haben ja einen extrem langen Arm, also bis 60 Meter geht das, glaube ich, so ein Arm, und dann ist da ein Seil dran und dann können die große Lasten heben. Ja, und auch weit weg können die große Lasten heben. Und dieser Freund, der eben bei dieser Berufsgenossenschaft arbeitet, hat die Aufgabe, immer wenn es einen Kranunfall in Deutschland gibt, muss der hin und muss das untersuchen, warum ist das schiefgegangen, warum ist dieser Unfall mit diesem Kran passiert. Und er hat mir dann erzählt, dass es eigentlich gar nicht passieren kann, dass so ein Kran verunfallt, dass er umkippt, weil es eine technische Einrichtung gibt, die das Umkippen verhindert. Das ist ein sogenannter Lastmomentbegrenzer, den seit, ich weiß nicht, 50 Jahren jeder Kran in Deutschland eingebaut haben muss. Es ist ein technisches Gerät, das in der Lage ist, die Last zu messen, die hochgehoben werden soll, und das berechnen kann, wie weit ist der Arm ausgefahren und wie weit sind die Stützen am Boden ausgefahren, um dieses Verhältnis herzustellen, dass der Kran eben nicht umkippt, wenn er eine zu schwere Last hebt. Dafür gibt es einen Lastmomentbegrenzer. Ja, im Gesetz heißt es, fahrbare Krane, bei denen die Last an einem Ausleger hängt, müssen Einrichtungen haben, die ein Überschreiten des zulässigen Lastmoments verhindern. Das ist das Gesetz. So, das hat er mir erklärt, und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum stürzen denn in Deutschland immer wieder Krane um? Und da hat er mir gesagt, warum die umstürzen, und das war für mich eine gute Illustration. Er hat zu mir gesagt, die stürzen deshalb um, weil der Kranfahrer den Lastmomentbegrenzer abschalten kann. Ja, wenn der nämlich etwas zu schwere Last hebt, dann fängt das an zu tuten und zu blinken. Und dann kann der Kranfahrer sagen, ach, 50 Kilo geht noch. Abschalten. Ja? Und dann kann es aber passieren, dass die Last zu schwer ist und dann kippt der Kran um. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja, aber ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel für das, was Jesus sagt. Ja, es gibt einen Lastmomentbegrenzer, auch für uns als Christen. Der Lastmomentbegrenzer heißt, wir können sorgen für den heutigen Tag und den Rest müssen wir Gott anheimstellen. Wenn wir aber denken, wir müssten sorgen für die nächsten 10 Jahre und die nächsten 50 Jahre, dann wird das uns überlasten. Wir können mit dieser Last nicht leben. Wir können mit diesen Sorgen nicht leben. Wir müssen diese Sorgen an Gott abgeben. Man kann natürlich sagen, ich mache es trotzdem. Ja, und dann passiert es eben, dass man zusammenklappt und sagt, ja, ich schaffe es nicht. Und daran zerbricht. Der heutige Tag, das ist das, was wir an Last tragen können. Das, was jetzt direkt uns vor Augen ist. Ja, macht euch keine Sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Also für heute ja. Was jetzt dran ist, darüber denken wir nach, da machen wir uns Gedanken. Und wenn wir eine Aufgabe haben, irgendetwas in die Zukunft zu planen, machen wir es natürlich auch. Aber wir können nicht das beliebig überschreiten und sagen, wir gehen dann noch einen Schritt weiter und machen uns darum noch Sorgen und darüber grübeln wir auch noch. Das wird uns zu Fall bringen. Ich kann mich gut daran erinnern, an das Jahr 1986. Vielleicht einige von denen, die hier sind, auch noch. Ich weiß das deshalb so gut, weil in diesem Jahr unser Sohn geboren wurde, unser erster, Philipp, am 2. Dezember. Das heißt, er hatte vor 2 Tagen Geburtstag und wurde 36 Jahre alt. Das Jahr 1986 war für uns in Deutschland ein sehr beunruhigendes Jahr. Da war nämlich die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Vielleicht habt ihr das noch irgendwo auf dem Schirm, wenn ihr etwas älter seid. Ja, 1986, die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Ich kann mich daran erinnern, dass durch die Nachrichten kam, dass man kein Gemüse kaufen darf. Ja, und was man alles nicht essen darf, Pilze darf man nicht essen und lauter solche Sachen, weil eben diese radioaktive Wolke rübergezogen ist und auch einen Teil von Bayern und so weiter erreicht hat. Unser Sohn war da noch nicht geboren, er ist im Dezember geboren, aber meine Frau war schwanger mit Philipp und ich erinnere mich, dass ich jemandem begegnet bin, der mir gesagt hat, man ist sehr sensibel, wenn man schwanger ist, beziehungsweise wenn man ein Kind erwartet, der mir gesagt hat, seid ihr bekloppt? Wie könnt ihr in eine solche Welt ein Kind setzen? Das ist unverantwortlich. Wie kann man das machen? Und ich habe ihm damals gesagt, ich glaube nicht, dass diese Katastrophe irgendwie Gott aus dem Konzept bringen wird. Und deshalb werden wir hoffentlich unser Kind in diesem Jahr bekommen. Und so muss man damit umgehen. Man muss einfach Gott anheimstellen, dass er die Zukunft in seiner Hand hat. Sonst würden wir wahnsinnig. Ja, ich habe 30 Jahre in einem Missionswerk gearbeitet. Und wenn man dann im März beispielsweise gesehen hat, dass die Finanzen schon schlecht sind und dann hochgerechnet hat, wie wird es ausgehen, wenn wir im Dezember einen Jahresabschluss machen, dann konnte man fast nicht mehr arbeiten vor Belastung, weil man das ständig im Kopf bewegt hat. Wir schaffen das nicht, über den heutigen Tag hinaus diese Last zu tragen. Auch was unsere Gesundheit angeht. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Krebserkrankung. Wie vielen Leuten begegne ich, die das ständig im Kopf haben? Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich musste auch im ersten Jahr 8-mal in die Onkologie zur Nachuntersuchung. Ja, und dann denkt man nach, wie wird das sein? Und was wird in 3 Jahren, was wird in 5 Jahren sein? Diese Last können wir nicht tragen. Die müssen wir einfach an Gott abgeben. Nur dann können wir die Verheißung dieses Bibelwortes auch verstehen. Habt keine Angst vor der Zukunft. Heißt nicht, es soll euch nicht interessieren, was da kommt, sondern ihr müsst es Gott anheimstellen, was da kommt. Gott hat die Welt in seiner Hand. Ja, das heißt im 1. Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf ihn. Viele Leute denken, naja, dieser Bibelvers soll uns sagen, es ist gut, dass man die Sorgen mal ausgesprochen hat. Hat man ja auch in der modernen Psychologie erkannt. Ja, das ist auch gut. Das ist auf jeden Fall gut. Aber das ist nicht alles. Der Text geht ja weiter, denn er sorgt für euch. Das heißt, Gott selber übernimmt Verantwortung für uns, wenn wir sein Reich an die erste Stelle stellen. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Gott sorgt für euch. Wenn Gott den ersten Platz hat, dann müssen uns die Sorgen um morgen nicht umbringen. Ja, es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Ich hoffe natürlich, dass Corona bald überhaupt kein Thema mehr ist in Deutschland und auch nicht in unseren Gemeinden. Aber selbst wenn das noch länger dauern sollte, glaube ich, Gott wird morgen für uns sorgen. Ich hoffe, dass die wirtschaftlichen Nöte ja, nicht größer werden und dass die Inflation wieder runtergeht und nicht auf diesem Level bleibt über die nächsten Monate und Jahre vielleicht. Aber auch wenn das anders sein sollte, Gott wird morgen für euch sorgen. Gott käme nicht aus dem Konzept. Ich hoffe, dass der Ukraine-Krieg bald zu Ende geht und die Menschen nicht länger leiden müssen. Aber Gott kommt nicht aus dem Konzept, wenn Putin noch länger wütet. Und ich hoffe auch, dass wir in diesem Winter noch heizen können, ja, und wir uns das leisten können. Aber Gott kommt nicht aus dem Konzept, wenn sich das anders entwickelt. Und deshalb glaube ich, dass dieses Bibelwort uns wirklich Mut machen kann für die Zukunft. Habt keine Angst vor der Zukunft, denn Gott wird auch morgen für euch sorgen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns zugesagt hast, dass wir uns an dir festhalten dürfen, dass wir, wenn wir dich, wenn wir dein Reich in den Mittelpunkt stellen, wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Wir haben die Endzeitrede gehört und haben gesehen, was du uns ankündigst für die Zukunft. Danke, Herr, dass wir Mut haben dürfen, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, weil du der Herr der Geschichte bist. Lass uns wirklich davon zehren, auch in der kommenden Woche, lass uns das spüren, gerade in dieser Vorweihnachtszeit, dass wir Hoffnung haben, weil du in diese Welt gekommen bist. Amen.